Startup verkauft und finanziell frei. Das ist das Leben von Alan Frey, der aktuell probiert, an die Olympia zu kommen als Girler. Und zwar hat er sein Startup Amorana vor ein paar Jahren verkauft und ist seither finanziell frei, kann machen, was er will. Und die Frage ist jetzt, was macht man mit dem Leben? Und in dieser Folge habe ich mit dem Alan über genau das geredet. Die Folge ist vor gut einem Jahr veröffentlicht worden, ist aber noch absolut aktuell, mega spannend und eine der am meisten gelosten Folgen auf dem Mach Dein Ding Kanal. Und darum spiele ich dir die heute wieder ein. Absolut hörenswert und viel Spass dabei. Bevor wir aber jetzt nochmal in die Folge reingehen, möchte ich kurz auf mein aktuelles Projekt mit bei Food with Plastic hinweisen. Das Ziel ist, dass wir in Ghana, in dieser Region, können einen Lastwagen kaufen, wo den Menschen vor Ort ihren Plastik abkauft und einen Teil direkt selber kann recyceln und einen anderen Teil kann fürs Recycling weiterverkaufen. In dieser Region hat es aktuell gar keine Abfallentsorgung oder Plastikentsorgung und darum ist es leider so, dass der Plastik einfach unter der Erde vergraben wird, verbrannt wird, in die Umwelt gelangt. Völlig verständlich, weil wenn man es gar nicht erst kann entsorgen, was soll man machen? Also möchten wir jetzt mit bei Food with Plastic und mit dem Projekt das erreichen, dass die Menschen neu ihre Plastik können abgeben, für das sogar noch gezahlt werden und ihr Einkommen können verbessern und gleichzeitig wir nachher dann den fürs Recycling können weiterverkaufen, auf dem Weiterverkauf eine Marge erzielen, so dass das Projekt langfristig kann durchgezogen werden, so dass es nicht einfach jetzt einmal schnell Geld spenden und vergessen, sondern es wird ein Lastwagen gekauft, es werden zwei Leute eingestellt, die nachher dann wirklich eine Abfallentsorgung machen vom Plastik, wie man sich das nur könnte wünschen. Und es profitieren die Menschen vor Ort einerseits, weil natürlich weniger Plastik in der Umwelt landet, weil hoffentlich auch Plastik, wo bereits in der Umwelt ist, eingesammelt wird, damit Leute den können verkaufen und Zusatzeinkommen generieren. Und es werden natürlich auch noch Arbeitsplätze geschaffen. Wir brauchen für das 36'000 Franken knapp. Wir sind jetzt schon bei über 50 Spender und über 4'500 Franken an Spenden. Es braucht also noch einiges und wenn du bis jetzt noch nicht gespendet hast, freue ich mich über jeden Franken. Den Link zum Spenden findest du direkt in den Shownotes und es würde mich wirklich mega freuen, sonst nochmal die Folge hören mit dem Khalil Radi, wo wir alles im Detail erklärt haben, wie es aussieht und so weiter. Teile auch die Folge gerne, falls du es eine coole Sache findest und ich freue mich mega, wenn du würdest mich unterstützen und wenn wir es schaffen, dass wir das Projekt können umsetzen und den Lastwagen kaufen. Danke viel, viel mal und jetzt ganz viel Spass mit der Folge von Alan Frey.
Mein heutiger Interviewpartner hat ein Startup aufgebaut und dann für viel, viel Geld verkauft. Heute nennt er sich selber Lifehacker, Unternehmer, Uber Eats Driver. Er ist künftiger olympischer Athlet, nicht für die Schweiz, aber es ist trotzdem auf Schweizerdeutsch heute. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Amorana-Mitgründer, der one and only Alan Frey.
Hallo und herzlich willkommen zum Mach Dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach Dein Ding Podcast.
Hey Alan, es ist mir eine Ehre, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hey, danke vielmals für die Einladung und es ist länger her, wo wir unseren letzten Podcast gehabt haben. Mir geht es sehr gut. Das Einzige ist, nach dieser wunderbaren Intro geht es nur noch bachab für deine Zuhörer. Also das war das Beste, deine Intro, jetzt geht es zusammen.
Das bin ich mir ganz sicher, dass es das pure Gegenteil ist. Das ist richtig, du warst schon mal im Podcast gewesen. Ich habe nicht nachgeschaut, wann, aber seither ist bei dir mega viel passiert.
Ja.
Und ich wollte eigentlich über ganz viele Sachen mit dir reden. Ich weiß nicht, wie lange wir haben oder ob wir alles in eine Folge reinbringen.
Wir machen einfach.
Hey, das erste Mal jetzt für Leute, die dich noch gar nicht kennen, ja. Das erste Mal von dir gehört, Alan Frey, Amorana ist vielleicht irgendwie ein Begriff, aber erzähl mal so ganz kurz abgerissen deine Story, wie du zu dem geworden bist, wo du heute bist.
Ja, also mein Name ist Alan Frey. Ich komme ursprünglich von Baden, gerade neben Zürich. Bei 41 habe an der Uni Zürich Wirtschaft und Sinologie studiert. und kann 2001, nein, 2001 bin ich nach Moskau gegangen, 2003 bin ich nach China gegangen. Und dann bin ich in China gewesen und dort war so mega Aufbruchstimmung gewesen und alle haben ihr eigenes Business gemacht und das Wirtschaftswachstum und das Wirtschaftswunder China, wo wir jetzt sehen, hat dort in dieser Zeit angefangen. Und ich bin fasziniert gewesen, wie einfach alle Leute irgendwie etwas gemacht haben. Es war voll Aufbruchstimmung gewesen in China. Das hat mich so geflasht und dann bin ich zurück und habe gesagt, hey, ich werde Unternehmer. Ich mache mein Ding und werde Unternehmer und habe dann zuerst versucht, irgendwie chinesische Touristen in die Schweiz zu bringen und denen irgendwelche Dienstleistungen da in der Schweiz zu vermitteln. Dann habe ich ein Nachhilfeportal gehabt, ich habe irgendwelche Facebook-Apps gemacht, ich habe einen Mango-Schnaps gemacht, ich habe ganz, ganz viele Sachen probiert und nichts hat funktioniert. Nicht eine einzige Idee hat funktioniert. Das Einzige, was funktioniert hat, war ein Sextoy-Laden. Das ist dann der, den ich gemacht habe mit einem Geschäftspartner zusammen, mit Lukas Speiser. Haben wir 2013, 2014 gesagt, hey, wir gehen in den E-Commerce und wir probieren den Nischenmarkt Sextoys zu einem Massenmarkt zu machen. Und das haben wir die letzten 10 Jahre gemacht. Die letzten 10 Jahre war mein Job Dildo-Verkäufer. Ich habe Dildos verkauft. Und wir haben dort die Firma Amorana gegründet, die dann sehr erfolgreich geworden ist, weil wir die Ersten waren, die eben das so in die Masse nie gebracht haben und coole Werbung gemacht haben. Und dann Ende letztes Jahr, also ich habe dann die Firma 2020, 2021 verkauft und bin auch in der Bibel geblieben und habe dann am 31.12.2022 den letzten Tag gehabt, bei Amorana. Und habe dann nach 10 Jahren Vollgas bin ich dann wie arbeitslos gewesen und habe mir dann so überlegt, hey, so, was mache ich jetzt? Was ist das Nächste, was ich jetzt mache? Und bin dann auf die Waage gestanden und bin irgendwie 102 Kilo gewesen, bei 1,73, 74. Und habe mir gesagt, hey, das kann nicht sein. Jetzt hast du Zeit und jetzt hast du Geld. Es kann nicht sein, dass du so ungesund bist. Ganz schlechte Blutwerte gehabt. Und dann habe ich mir gesagt, hey, Alan, jetzt Ranzen kommt weg. Jetzt trainierst du. Und bin dann am nächsten Tag bin ich zu meiner damaligen Freundin und habe gesagt, hey, weißt du was, ich gehe nach der Olympiade. Und nachher hat sie gesagt, ja, wie an die Olympiade? Ich gesagt, ja, ich gehe an die Olympiade. Ich weiß noch nicht wie, aber ich gehe an die Olympiade. Und ich habe dann schnell gemerkt, ich habe keine Chance für die Schweiz, weder in der Winter- noch in der Sommerolympiade. Aber meine Mutter ist Philippiner, ich habe den philippinischen Pass. Und habe dann gesagt, hey, ich probiere an die Olympiade zu gehen. Und jetzt bin ich weitergekommen, als ich jemals denken kann. Und im Moment bin ich angehender Olympionik. Fahre nebenbei Uber Eats und habe mein neues Unternehmen gegründet. Das ist so ein kurzer Abriss zu mir.
Perfekt. Ganz viele Themen, wo man darauf eingehen kann. Genau. Also, du hast quasi einfach, anstatt dass du dir selber gesagt hast, ich nehme jetzt ab und ich mache etwas für meine Gesundheit und für meinen Körper, hast du irgendwie ein grösseres Ziel gebraucht, wo du sagst, das reicht mir nicht, das soll nur Mittel zum Zweck sein. Was könnte ich mir für ein Ziel setzen? Und dann hast du gefunden, ja, Olympionik, was will man noch mehr? Also ich meine, mit eben 40 oder 41,
genau.
Völlig unsportlich, das ist ja auch voll realistisch, oder? Hast du einfach gefunden, das mache ich jetzt?
Genau, und ist einfach, ich habe herausgefunden, dass mein Hirn einfach in Geschichten denkt. Und ich funktioniere am besten, wenn es auch einen gewissen sozialen Druck gibt, wenn ich das einfach rausposaune und rauserzähle, weil dann... So kann ich mich einfach am besten austricksen. Und dann habe ich gewusst, okay, ich muss einfach eine grosse Geschichte, ein grosses Ziel haben für mich, wo ich auch drumherum kann bauen kann. Weil ich das einfach gerne mache, ich einfach Geschichten gerne mit Leuten zusammenbauen. Und habe dann gesagt, okay, Olympia, hey, das ist das Ziel. Wie kommt man an die Olympiade, wenn man Zeit und Geld investiert? Kommt man an die Olympiade? Schafft man das? Und habe dann zuerst angefangen, meinem Anwaltsbüro zu sagen, hey, leset alle Reglemente durch und schaut, wo es am einfachsten zum Ankommen. Und dann sind ich zurück und haben gesagt, Herr Frey, am einfachsten ist es im Langlauf. Im Langlauf habe ich die grösste Chance, weil du hast dort ein sehr grosses Feld. Bei den anderen Sachen, zum Beispiel beim Skeleton, was ich auch überlegt habe, ist zum Beispiel nur 25 Startplätze. Und das macht es dann halt viel schwieriger. Aber im Langlauf hast du irgendwie 80 Startplätze und dann hast du gesagt, dort hast du am meisten. Dann habe ich angefangen, Langlauf zu machen und habe wirklich null Talent gehabt. Zero Talent. Und habe das aber einfach weitergemacht. Und dann habe ich vor einem halben Jahr ein E-Mail bekommen von jemandem. Das ist der Christian Haller. Und der schreibt mir und sagt: Hey Alan, ich habe gehört, du wolltest an die Olympiade gehen. Ich bin wie du, halb Filipino und Girl seit 26 Jahren. Ob wir mal telefonieren können. Ich sagte, ja klar, telefonieren wir. Und dann hat er gesagt, wir sind in dieser unglaublichen Situation, wo es so nicht mehr wird geben, dass er, wo seit 26 Jahren Girl, und dann gibt es so zwei Jungs, die wohnen im Emmental, die sind auch halb Filipinos, und das sind nicht Girls, sondern das sind absolute Elite-Girler. Die sind für die Schweiz an der Weltmeisterschaft seit 2017 und 2018. Und die haben einfach gesagt, die drei haben eine WhatsApp-Gruppe gehabt. Die haben immer gedacht, hey, wir gehen dann irgendwann mal für die Philippinen. Aber sie sind wie nicht vorwärts gekommen, weil sie einen Vierten gebraucht haben. Und dann hat sie mich gefunden und dann habe ich diesen drei Jungs gesagt, hey, scheiße auf Langlauf, mache ich nicht mehr. Und ich verspreche euch zwei Sachen. Das erste, das wird das beste gesponserte Girling-Team, das sie gegeben hat. Und das zweite ist, ich trainiere richtig, richtig hart, was ich mache. Bin jeden Tag in dieser Girling-Halle.
Und jetzt habt ihr, habe ich gesehen, habt ihr gerade das erste, glaube ich, wirkliche Quali-Turnier fertig gemacht. Sind die der zweite geworden, gell? Nur China hat euch geschlagen, ja. Alle anderen haben ihr super weggeputzt. Das heisst, ihr seid jetzt in der nächsten Runde. Wie viele Runden kommen da noch? Wie muss man sich das vorstellen? Was braucht alles jetzt noch bis Olympia?
Ja, also der erste Teil, was vorne ganz viel passiert ist und was mir am meisten Kopf bereitet hat, ist alle administrative, bis wir da angekommen sind. Ich mache es ganz kurz. Die beiden Jungs haben aus dem Emmental noch keinen philippinischen Pass gehabt. Wir mussten den philippinischen Pass besorgen. Also, die Mutter ist Philippin, aber sie haben einfach noch nicht beantragt. Wir mussten den philippinischen Girlingverband machen. Wir mussten das anmelden beim philippinischen Olympischen Komitee. Das war auch mega kompliziert. Dann beim World Girlingverband haben wir uns anmelden. Das waren alle Stufen und das innerhalb von wenigen Monaten. Und jetzt haben wir das erste Mal spielen. Also, wir haben das dann auch angemeldet. Und weil Kasachstan sich zurückgezogen hat, haben wir können anrutschen. Und das ist so unser erstes Turnier, wo wir haben offiziell können spielen gegen die grossen Girling-Nationen, Saudi-Arabien, Kenia, Hongkong, gegen so die Nationen.
Die richtig grossen, ja.
Genau. Haben aber folgendes Problem gehabt. Das Problem ist, dass China, wo zu den Top-Nationen gehört im Girling, hat wegen Covid ihr Team letztes Jahr nicht geschickt. Das heisst, sie sind von der Kategorie A ins B runtergefallen. Und sie haben dann mit uns zusammen in der Kategorie B gespielt. Und sie haben dann gewonnen und sie sind jetzt wieder aufgestiegen. Wir nicht. Das heisst, wir müssen nochmal die sogenannten Pan Continentals spielen und müssen vom B dann nächstes Jahr ins A raufkommen. Und nachher, wenn wir im A sind, können wir ein sogenanntes Qualifying Event spielen, wo wir gegen alle Nationen, die nicht Top-Nationen sind, können wir spielen. Und nachher gibt es dort zwei Plätze, wo dann an die Olympiade kommen. Und die Top-Nationen, die Top 8, die kommen direkt an. Wir müssen über das Qualifying-Event dann gehen. Also, um deine Frage zu beantworten, nächstes Jahr haben wir nochmals das gleiche Turnier wie das Jahr, müssen Erste werden. Und nachher kommen wir in ein Qualifikationsturnier, wo wir dann gegen 20 verschiedene Mannschaften müssen in der Top 2 sein.
Und wie viel, also wen ist der Olympia und wo?
Olympiade ist 2026 in Milano, Cortina.
Ah, das heisst, da können wir sogar live, könnte man sogar live schauen, wenn du es schaffst. He?
Hey, wenn ich es schaffe, ich habe das Gefühl, also so Gefühl kommen etwa 1000 Leute schon mit. Wir haben dort, also mein bester Kollege ist der Karim Twerbold, die Twerbold-Bus. Und er hat gesagt, hey, wenn das klappt, dann schicken wir da ganze Busse runter nach Milano.
Da komme ich also auch schauen. Das wäre richtig. Und nachher so mit so einer Schweizer und einer Philippinenfahrt. Die Schweiz ist ja tendenziell auch dabei, denn die gehört wahrscheinlich zu den grossen Nationen.
Ja, die Schweiz ist sicher dabei. Die Schweiz hat ein grossartiges Girling-Team und die sind auch dabei.
Abschliessend, dann gehen wir nachher wieder zum Unternehmerischen. Aber so, du hast eben gesagt, hey, erstmals hast du dein Anwaltsbüro beauftragt und gesagt, hey, was ist überhaupt sinnvoll? Und nachher gehe ich davon aus, die ganze Aufbereitung, das ganze Administrative, ist denn da auch so ein Anwaltsbüro involviert gewesen, wo das beschleunigt hat, wo das vorbereitet hat und gemacht hat? Ja. Darf ich fragen, was haben ihr da investiert? Also weißt du, jetzt nicht nur zeitmäßig, sondern was für irgendjemand anderes, der sich da überlegt, was braucht es für außer die Voraussetzungen?
Also das Problem, das wir hatten, ist, dass wir unter zeitlichem Druck waren. Wir haben gewusst, dass wir Anmeldefrist für den World Curling Kongress ist Ende August gewesen. Wir haben das Projekt gestartet im April. Und wir haben gewusst, wir müssen bis Ende August unsere Applikation einreichen, damit wir eine Chance haben, um dort mitspielen können. Und das hat dann dazu geführt, dass wir das haben alles müssen beschleunigen. Das heisst, ich habe dann auch in Manila nochmal ein Anwaltsbüro engagiert. Ich habe verschiedenste Leute dort engagiert, um uns dort zu helfen, weil ich habe das noch nie gemacht habe. Ich habe nicht gewusst, wie das funktioniert. Wenn wir mehr Zeit hatten, hätten wir das alles selber machen können. Das wäre null Problem gewesen. Um die Frage zu beantworten, das Ganze hat mich bis jetzt vielleicht so 6.000 Franken gekostet.
Also im Rahmen?
Im Rahmen. Bis jetzt im Rahmen. Jetzt kommen andere Kosten, die noch kommen. Also wir dokumentieren das alles. Die Idee ist, dass wir aus dem so... es hat den Film gegeben, Cool Runnings von den jamaikanischen Bobfahrern. Und wir wollen so Cool Runnings 2.0 machen. Wir sind jetzt da gerade das alles am Dokumentieren. Und wenn der Streaming-Doku machen, also irgendwie auf Netflix oder Disney oder irgend so etwas. Und da haben wir wirklich so einen mega geilen Trainer aufgenommen und wir haben einen Videograf dabei gehabt, der alles aufgenommen hat. Und der kostet halt dann extra. Aber der Prozess, um dort hinzukommen, ist etwa so die 6.000 Franken.
Der kostet extra, aber sehen wir das auch, ich sage jetzt unternehmerisch als Investition, du hast vorher angesprochen, eben das bestgesponserte Team, wo jetzt halt ihr investiert da, aber über Sponsorengelder wenn ihr das am Schluss schon so können reinholen, dass euch privat das nichts kostet, im Gegenteil, dass du vielleicht sogar noch etwas damit verdienst, wäre das schon der unternehmerische Plan noch dahinter?
Ja, nicht über Sponsorengelder, das ist nicht unsere Idee, sondern wir beide sind am Podcast aufnehmen, wir kreieren Content. Und nachdem ich Amarana verkauft habe, habe ich gemerkt, hey, da gibt es ein riesen Potenzial für Direct-to-Consumer. Mit Amarana haben wir immer das Problem gehabt, dass wir einen Gatekeeper hatten, wie verschiedene News-Plattformen oder Fernsehkanäle. Und heute kannst du mit einem Telefon und irgendeinem Tool wie Riverside oder Zoom kannst du anfangen, Podcasts aufnehmen, kannst du auf die Plattform tun, kannst du auf YouTube tun. Und das ist der Content, der einfach grossartig ist. Und du hast niemanden mehr dazwischen, der dir sagt, ja, das darfst du machen oder darfst du nicht machen. Du kannst es einfach machen. Und für Content brauchst du gute Geschichten. Und ich habe mir gesagt, hey, ich will mehr in den Content-Bereich gehen und will mehr dort machen. Und die Olympiageschichte ist einfach einer von diesen Content-Pfeilern, die wir am Bauen sind. Meiner Meinung nach der spannendste und auch der internationalen Charakter hat. Oder? Es ist cool, dass hoffentlich viele Leute die Story dann in der Schweiz sehen. Aber das Spannende sind die 100 Millionen Filipinos und die 10 Millionen Filipinos, die um die Welt herumleben. Oder? Das ist dann etwas, das international kann skalieren kann. Und darum den Content aufnehmen, dokumentieren, ist die Idee, dass man nachher kann ein Geschäft auch daraus machen und dass es ein Business ist. Aber nicht über Sponsoring zwingend, sondern über den Content selber.
Das bringt uns jetzt eben zu dem Geschäft, nämlich deine neu gegründete Firma, die Alan Frey Company.
Ja.
Hey, was ist das Geschäftsmodell? Wie oder langfristig, was ist das Ziel von der Alan Frey Company?
Ja. Nach dem Verkauf von Amarana, wie ich vorhin gesagt habe, ich gesehen, hey, look, ich will etwas Neues machen und was interessiert mich mega fest. Ich bin in der privilegierten Situation, dass ich nicht gerade etwas muss machen, wo irgendwie Umsatz macht und irgendwie gerade Geld bringt, sondern ich kann mir sagen, ich gehe voll in meine innere Weirdness hier. Also alles, was mir mega Spass macht. Und ich habe dann lange überlegt gehabt. Und ich bin dann viel reisen Anfang Jahr und habe viel YouTube geschaut und so. Und dann plötzlich, mehr und mehr, bin ich so in den Strudel gekommen von diesen Content Creators auf YouTube. Dann habe ich so angefangen, Mr. Beast und so zu schauen und habe so gesehen, okay, ey, der gibt so viel Geld aus und macht so geile Videos. Und das Businessmodell läuft irgendwie. Und dann macht er jetzt seine Shopee, die er hat. und macht so und hat auch seinen Mr. Beast Burger gemacht. Das war nicht ganz so erfolgreich gewesen, aber er hat so verschiedene Sachen gemacht. Und ich habe gedacht, ey, das Modell, das ist so geil. Das ist wirklich mega cool. Und habe dann das genauer analysiert und habe dann gesehen, dass wir in eine Ära reinkommen, also das ist meine Hypothese, ist, dass wir weg von diesen Grossfirmen kommen, also von Nestle und von UBS und wie sie alle heissen, hin zu einer Ära, wo du im Internet Internet-Personalities hast, wo Content produzieren, eine Community bauen und durch das nachher die Community monetarisieren mit Produkten. Und da ich auch selber sehr egozentrisch bin und gerne rausgehe und gerne rede, habe ich gemerkt, hey, das ist, that's my calling. Das ist das, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich rede gerne mit Leuten, ich kreiere gerne Geschichten, ich dokumentiere das gerne und habe mir gesagt, ich fange an und lerne, wie das funktioniert von den Piken. Ich habe gesagt, ich mache einen YouTube-Kanal, wo noch niemand schaut. Ich mache einen TikTok-Kanal, wo junge Leute Witze über mich machen. Ich probiere den Content aufzubauen und ich probiere dort immer besser zu werden. Mit der Hypothese, dass ich eine Community von Optimierern um mich herum aufbaue. Leute, die ähnlich denken wie ich, die sagen, hey, weißt du was, kann man irgendwie mit weniger Aufwand mehr kreieren? Schaffen wir das? Und nachher baue ich die Community, also mache ich den Content, baue ich die Community auf. Und jetzt bin ich am Produkt entwickeln für die Community, wo ich aber zuerst für mich selber mache. Und das ist eben der Vorteil. Ich muss nichts verkaufen am Anfang, sondern ich mache einfach die Produkte, die mir fehlen und fange die an bauen. Und nachher brauche ich die selber. Und wenn ich sehe, hey, das ist cool, dann will ich das an die Community aus und sage, hey, will das jemand auch?
Hast du das Beispiel, was du im Moment am Bauen bist, oder in welche Richtung, dass es könnte gehen?
Ja. Also die erste Sache, die ich jetzt gemacht habe, ist also so ein ultimativer Travel-Rucksack, wo ich am Bauen bin, wo ich mega Freude habe, den bin ich jetzt am Testen. Dann habe ich Jacke gemacht, wo, also so eine Grundidee war, dass ich so das urbane Reisen mega gerne mache. Und die meisten Leute haben irgendwie, wenn sie in die Stadt gehen, haben sie irgendwelche Outdoor-Jacken an und die Outdoor-Jacken sind mega funktional. Aber wenn du halt in ein Restaurant willst, gehen, in Schickers oder in einen Club, dann kommst du halt mit den Outdoor-Jacken nicht rein. Und ich habe mir gesagt, ich mache funktionale, urbane Produkte. Und dann habe ich eben den Rucksack, den du mega schnell kannst in eine Aktentasche umwandeln. Dann habe ich eine Jacke gemacht, die aussieht wie, also sehr schöne, stylische Jacke, aber mit so vielen Taschen, dass du eigentlich das Handgepäck zu Hause lassen und alles in die Taschen tun, wenn du reist. Und dann habe ich die sicherste Hose gebaut, die es je gegeben hat, weil es hat mich so, ich habe zum Beispiel in der Hosentasche habe ich so ein Magnet drin, dass nichts rausgeht, ich habe einen Reissverschluss, dass wenn ich auf Reisen bin, kann ich mein Portemonnaie und mein Telefon in die Reissverschlüsse tun und zumachen. Und die Hosensäcke sind Strahlenschutz-Hosensäcke. Das heisst, wenn ich mein Telefon dort tue, dann sind meine Weichteile geschützt. Und es hat noch den Vorteil, dass wenn du deine Kreditkarte drin hast, können sie nicht gestimmt werden. Das heisst, ich habe so die ultimative Travel-Hose, die mega bequem ist, aber so super secure ist. Das sind so die Sachen, die ich gerade am Bauen bin und für mich am Testen bin.
Aber eben, die sind alle noch so in der Prototyp-Phase, ja, wo du nur für dich selber brauchst im Moment und irgendwann, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist es ready, dann haust du es raus.
Ja, also jetzt sind sie in der Phase, in der sogenannten WhatsApp-Phase. Ich habe eine Gruppe mit 6-7 Leuten in dieser WhatsApp-Gruppe und die sind sie auch am besten und die geben Feedback zu diesen Sachen. Also ich habe zuerst Phase 1 war, ich teste es an mir selber und alles ist in der Schweiz produziert. Das war mir mega wichtig. Ich habe alles einfach in der Schweiz produzieren. Das war Phase 1 und Phase 2 sind jetzt die Leute das am Testen in einem weiteren Kreis aus. Und sobald die sagen, hey, cool, dann gehe ich raus.
Ist aber in dem Fall schon auch eben, Schweiz produziert, brutal funktional. Es ist am Schluss ein Premium-Produkt, das auch ein Premium-Preis nebendran steht.
Ich weiss noch nicht, wie teuer das wird sein. Also durch das, dass es in der Schweiz produziert wird, wird es sicherlich teurer. Aber weil ich direct to consumer gang, also direkt online gang. Ich gehe es nicht irgendwie in einem Retail-Handel verkaufen. Also du wirst es nicht in der Migro sehen, das Produkt. Mhm. Das heisst, die Marke, die ich dort über den Retail-Handel habe, die kann ich komplett weitergeben an den Konsument. Das ist so der erste Teil. Und der zweite Teil, und ich glaube, das ist mega spannend. Ich habe meine Firma tokenisiert. Also die Alan Frey Company ist tokenisiert. Du kannst dort für 1 Franken 42 ist im Moment, kannst du eine Aktie kaufen und partizipierst daran. Und meine Idee ist, dass am Anfang die Produkte, die vielleicht ein bisschen teurer sind, vielleicht eben so ein Rucksack irgendwie 500 Stutz und zu Hause vielleicht irgendwie 200 Stutz oder 250 Stutz, bekommst du im Umfang von 10% bekommst du noch Alan Frey Aktien. Für die Leute, die wirklich sagen, hey, weißt du was, ich finde das mega cool, ich kaufe das erste, die Leute bekommen das Produkt und bekommen im Prozentumfang bekommen sie dann noch Alan Frey Aktien. Das ist meine Vision. Ich will Konsumenten zu Miteigentümer machen.
Das habe ich gesehen, auf das habe ich natürlich auch mit eingehen. Ich glaube noch zu deiner Hypothese für die Zukunft. Ich meine, das sieht man, wahrscheinlich wird Nestle oder so, die ganz grossen werden nicht einfach ersetzt, aber es gibt so einen weiteren Kanal, wo man ja heute schon sieht. Ich meine, du hast jetzt gesagt, dein Produkt wird man wahrscheinlich nie in einer Migro sehen, aber das hast du ja schon heute und irgendwie gehst du Getränke anschauen und nachher mal schaust, so. Ja, also Prime als Größten, oder? Aber auch da die Dirties und
ja.
Von irgendwelchen berühmten Leuten, die nachher halt eben so Produkte machen für den Massenmarkt und dann natürlich auch gerade Migro das Ziel hat, die zu bringen und die Leute über das wie reinzulocken. Also es ist dann so ein bisschen Kollaboration.
Ja.
Und Prime ist ja crazy. Also eben, oder auch Jockey von Mr. Beast. Oder also das sind ja Umsätze, die gemacht werden. Ja.
Crazy.
Unvorstellbar.
Und ich finde es so geil, weil es passiert. Und meine Leidenschaft schlägt für Brands und Storytelling. Und es passiert einfach eine Revolution dort. Und ich weiss, weißt du, so früher habe ich irgendwelche Produkte gehabt. Und dann bin ich zu der Migro gegangen und zu Coop und habe gefragt, hey, kann ich das Produkt da drin haben? Und dann haben sie gesagt, ja, das, wenn du irgendwie Shelf Space haben willst, dann ist das irgendwie 200'000. Und jetzt wird der Markt komplett auf den Kopf gedreht, oder? Weil plötzlich ein Coop, ein Migro will die Mr. Beast shoppen, weil das bringt Traffic, oder? Die Leute kommen dort hin. Ich habe einen Kollegen von mir, der hat ein Restaurant, und dann habe ich gefragt, ja, was machst du heute Nachmittag? Ich war bei ihm am Essen gewesen, und dann hat er gesagt, ja, ich muss ins Sin City gehen. Weil ich muss mit meinem Sohn zusammen Prime kaufen. Ist ein Fußballer sein Sohn, irgendwie 13. Und dann muss ich Sin City gehen, und Prime kaufen. Und hey, es ist so, und es ist erst der Anfang. Und das ist erst in ein paar wenigen, die das in den USA machen. Und ich meine auch der Zeki, oder, der das mit seiner Sochuk macht. Ich meine, der macht das da in der Schweiz, ist auch mega geil. Ich bin fasziniert, was dort auf uns zukommt. So geil.
Wenn ich jetzt so ganz böse frage, nicht rein unternehmerisch, hast du nicht das Gefühl, also so das richtige Potenzial wäre theoretisch, weil du eben die ganze Maschinerie hinten dran baust, um nachher das, also es gibt ja so Firmen, die das machen, aber wenn du dort die Maschinerie baust, dass du eigentlich die Firma hast, wo du mit dem Influencer oder mit dem Content Creator, der berühmten Person, den ganzen Prozess abnimmst. Weil,
ja.
Oder ich meine eben, du bist vorher schon Unternehmer gewesen, aber das sind ja nicht all die Influencer, sondern das sind einfach irgendwie, die erzählen ihre Geschichten, die machen ihre Videos, die werden berühmt, aber unternehmerisch haben sie eigentlich häufig nicht wirklich einen Plan. Und dass du denen das abnimmst und sagst, schau, deine Community braucht genau das Produkt, wir könnten das produzieren, mit dem zusammen entwickeln, hintendurch die ganze Logistik und so weiter abnimmst und halt einfach irgendwie eine Einnahmeaufteilung machst.
Ja, also das gibt es jetzt ein paar, die das machen, vor allem mit der Kosmetik. Ich glaube, dass es dass auch die Produzenten nicht alles können abbinden können, entweder sind sie eben so spezialisiert auf Kosmetika, dann kann man das vielleicht machen, Kosmetika, Parfum, so Sachen, dann wird es vielleicht einen Produzenten geben, oder Produzenten, die auf Food spezialisiert ist. Was ich aber schon gesehen habe, ist, dass viele von diesen Direct-to-Consumer-Brands die Leute ihren Namen dort drauf. Das heisst, ich tue meinen Namen Alan Frey dort drauf. Und das bringt einen sozialen Druck mit sich. Also wenn ich ein Produkt mache und es ist Shit, dann sagen die Leute, hey Alan, das ist ein Shit-Produkt. Und das führt dazu, dass es nicht mehr einfach so ist, ja, hey, weißt du was, komm, wir machen das T-Shirt, produzieren es in China und bedrucken irgendetwas. Und das, glaube ich, wird für grosse Influencer kann das sehr wohl funktionieren. Aber ich bin der andere Markt. Ich sehe den Mr. Beast-Markt, wo er sagt, hey, weißt du was, die Schocke, die bis anhin produziert worden ist, die ist nur vollpumpt worden mit Zucker, die ist nur, die hat schlechte Inhalte. Ich mache bessere Schocke. Und ich glaube, wir werden mehr in eine Richtung gehen, wo du zum Beispiel, wo jemand mit einer mega geilen Salatsauce wird kommen, also so Brunos 2.0, aber irgendwie gesünder. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, können die Produzenten das so einfach umstellen oder braucht es dann auch etwas Neues? Das sehe ich noch nicht, wie das genau sich wird entwickeln, aber da gibt es die verschiedenen Modelle. Und ich glaube, die Leute, die hinten dran produzieren, das ist ein riesen Modell. Ist einfach nicht meins, weil ich gerne Geschichten selber kreieren und nicht hinten operativ das abarbeiten.
Aber du hast jetzt eben, ich meine, ich kann mir sagen es vielleicht, du produzierst oder du testest jetzt gerade 3 Produkte.
Ja, es sind noch mehr. Ich mache all das, was ich immer gesagt habe, Fokus mache ich nicht, sondern ich bin jetzt wirklich so, ich bin in der Spielplatzphase, ich probiere alles aus.
Und du hast jetzt dir das erarbeitet, indem du vorher Amorana verkauft hast und leider wird, glaube ich, nicht über den Verkaufspreis geredet oder über das, was jetzt dort auf dein Konto gewandert ist, das darfst du, glaube ich, nicht sagen, haben wir letztes Mal herausgefunden. Ja. Aber das gibt ja dir eben auch die Freiheit, dass du kannst auf den Spielplatz und einfach sagen, hey, ich mache jetzt mal und ich muss nicht. Das ist ja Fokus braucht, wenn du musst möglichst schnell Geld verdienen. Genau. Du bist ja nicht in dieser Phase. Aber gleich, was kostet dich die Entwicklung von so einer Jacke? Wenn das ist ja Prototypphase, Material auswählen und so weiter, nächste Iteration.
Ja.
Was investierst du in so ein Produkt? Weil das musst du zuerst können leisten. Ich meine, jemand anders mit dieser Content-Creator-Größe von dir hat ja da nie das Geld dazu.
Ja, ja das ist richtig. Also, in meinem Fall ist es so, dass ich gesagt habe, ich produziere es in der Schweiz. Du kannst das wesentlich günstiger, wenn du, also ich habe 2-3 Bekannte, die in Portugal oder in Italien, also nicht einmal irgendwie nach China, sondern Portugal, Italien, Türkei, kannst du das wesentlich einfacher und günstiger produzieren, wo du auch dorthin kannst fliegen, einen Prototyp machen von deiner Tasche, von deiner Jacke, von was auch immer. Das Problem ist, dann musst du dann einfach immer hin und her gehen. Das habe ich wie nicht wollen. Darum habe ich jemanden da gesucht, um es konkret zu machen. Ich bin jetzt etwa in der Iteration 5 von meiner Jacke. Und die reine, also jede Jacke, Prototyp, kostet mich etwa 700-800 Stutz, um sie zu machen. Der Vorteil ist, ich mache einfach nur eine Jacke, oder? Also ich tue meine sogenannten MOQs, Minimum Order Quantity, ist 1. Ich produziere eine Jacke, die allererste war 1500, dass wir die Schnitte haben, jetzt ist es irgendwie 8900 für meinen Prototyp. Was teuer wird, ist jetzt im Prozess, die Farbe gefällt mir nicht ganz, die ich jetzt habe. Und ich will eine spezifische Farbe. Und jetzt kommt der teure Teil, weil ich muss das einfärben muss. Das heißt, jetzt gehe ich ins Risiko und dort kostet mich 300 Meter einfärben, kostet mich jetzt irgendwie 10'000 Franken. Also jetzt kommt so ein Kostenblock, oder?
Yes.
Weil ich einfach die spezifische Farbe will. Würde ich das machen, wenn ich am Anfang wäre? Nein. Würde ich nicht sagen, okay, jetzt machen wir einfach die spezifische Farbe. Aber ich einfach in dieser Situation sage, hey, ich will einfach die Farbe, weil ich will es für mich in erster Linie. Also zum Zusammenfassen, ja, vielleicht hat mich die Jacke bis jetzt irgendwo, ich würde sagen, vielleicht so 15, 16 kostet. Das ist so momentan, wo die Entwicklungskosten sind bei dir. Beim Rucksack ist es etwas günstiger. Im Rucksack bin ich jetzt etwa bei 6'000. bei der Hose, die ist noch mal günstiger. Dort würde ich sagen, bin ich. Dort hat es den Stoff und alles gehabt, dort bin ich vielleicht so bei 2,5, 3. Also alles in allem ist viel Geld. Also es ist.
Wie viel Prozent ist da von deinem Vermögen?
Das, was ich investiert habe.
Ja, also weißt du, bist du so, dass du kannst sagen, schau, eigentlich spielt es eh keine Rolle oder muss schon, es muss sich dann irgendwann schon wieder lohnen. Kannst du sagen, eigentlich müsstest du nie mehr arbeiten. Wie ist die Situation?
Ich bin in der privilegierten Situation, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Bei mir ist aber das Prinzip auch ein bisschen anders, oder? Die meisten Leute, wenn sie irgendwie zu dem Vermögen kommen, gehen sich ein Haus bauen, irgendwo am Zürichsee. Oder kaufen sich schöne Autos. Und das interessiert mich beides nicht. Ich wohne in einer Wohnung, ich bin da zu Miet. Als ich zu dem Geld gekommen bin, habe ich mir sehr genau mit vielen Leuten mich austauscht und ich habe einen Grossteil von meinem Geld ist einfach in einem langweiligen Vanguard ETF All World. 70%. Dann habe ich ein Bucket, wo ich in Startups investiere. Dann habe ich einen Topf, wo ich in Krypto investiere. Und dann habe ich noch einen Topf, wo ich in eigene Aktien investiere. Und dann habe ich einen Topf, wo ich Cash habe. Das heisst, ich habe eine sehr langweilige Investition und nicht irgendwie etwas Sophistiziertes oder so. Ich habe kein Haus gehabt, habe mit meinem Bruder zusammen Wohnungen zum Vermieten. Aber ich habe kein Haus, wo ich wohne. Ich fahre mit Mobility und ich fahre 2-Klasse Zug. Das heisst nicht, dass ich viel Kosten habe. Weißt, ich bin viele Restaurants, ich habe höhere variable Kosten, aber ich habe eigentlich relativ tiefe Fixkosten. Und das führt dazu, dass ich das Geld, das halt auch über Dividenden und so einkommt, wo ich kann sagen, hey, weißt du was, ich investiere das in meine Ideen, die ich habe. Und darum konnte ich das so machen. Also ich habe ein Bucket, einen Teil vom Geld genommen und habe gesagt, hey, das investiere ich in meine erste Firma. Und darum, ich habe viel mehr Freude an so etwas als irgendwie ein Haus am Zürichsee.
Also ich finde es genial, vor allem, oder? Ich glaube, das, was du dich fragen musst, ob in dem Fall, dass du viel Geld hast, oder auch von Anfang an, wenn du von Anfang an sagst, ich will jetzt ein Unternehmen starten, ist meiner Meinung nach dir mal zu überlegen, was macht mir Spass, was will ich vom Leben, wie soll mein Leben aussehen, was ist mir wichtig. Da geht es nicht richtig oder falsch, sondern du musst es für dich selber herausfinden und dann irgendwie von Anfang an probieren, dein Unternehmen so aufzubauen, was du jetzt machst mit der Alan Shrey Company, oder? Dass du das kannst erreichen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, die meisten Leute überlegen sich das gar nicht, sondern ich will ein Start-up, irgendwann funktioniert etwas, dann gibst du Vollgas und plötzlich bist du vielleicht in einem Hamsterrad drin wieder. Es ist zwar deine eigene Unternehmung, aber vielleicht hast du noch viel mehr Druck, weil du hast Investoren drin und so weiter. Und eigentlich hast du das gar nie wollen. Und das musst du dir vielleicht von Anfang an überlegen. Ich möchte nochmal darauf...
Ich will das gerade noch schnell unterstreichen, was du dort sagst, weil das ist extrem wichtig. Oder ich will jetzt nicht da hinkommen und sagen, hey, ich habe jetzt die Ernüchterung gehabt, ich habe dort gecheckt. Weil mit Amorana und allen anderen Projekten bin ich genau dort gewesen. Ich bin opportunistisch gewesen, ich habe etwas gesehen, ich bin nicht eingegangen in den Markt. Das ist nicht der Markt, wo ich die grosse Leidenschaft hatte, sondern wir haben gesehen, hey, dort gibt es ein Geschäftsmodell, das man etablieren kann. Und dann kommt genau das, wo du sagst, plötzlich bist du drin und du kannst nicht einfach rausgehen, oder? Die Leute haben immer das Gefühl, als Unternehmer oder Unternehmerin hat man die Freiheit. Nicht immer. Es ist auch ein goldiger Käfig, weil wenn du irgendwo angestellt bist, sagst du einfach, hey, look, das ist es nicht, ich künde, 3 Monate bin ich weg. Das ist nicht ganz so einfach als Unternehmerin oder Unternehmer, zu sagen, hey, ich gehe jetzt da raus. Und ich habe mir einfach genau die Überlegung, die du jetzt gemacht hast, die ich mir vorne nicht gemacht habe ich mir jetzt gemacht, hey, was kann ich die nächsten 20, 30 Jahre machen, wo ich wirklich Freude daran habe. Und ich habe das glückslos gezogen. Und jetzt geht es darum, dass ich nicht einfach das Nächste mache und noch mehr Geld akkumuliere, weil das interessiert mich nicht. Sondern jetzt kann ich wirklich sagen, okay, wie schaffe ich es mit? Oder unser Credo in meiner Firma ist, create great stories with great people. Das ist unsere innere Vision. Und ich will Leute um mich herum haben, die ich gerne um mich herum habe. Ich will gerne mit diesen Leuten Zeit verbringen. Ich will coole Projekte machen, die ja nicht den maximalen Return on Investment haben, aber die einfach Freude machen. Und wir kommen in die Ära ein, wo man das kann machen, weil man eben Content kann produzieren und das machen. Aber das habe ich auch für mich zuerst müssen lernen, weil ich bin an einem anderen Ort früher.
Return on Investment ist ja eine spannende Rechnung, oder? Ich meine, die Frage ist ja, was ist der Return? Und wenn halt der rein finanziell gemessen wird, das ist zwar eine Zahl, die du messen kannst, aber wenn du jetzt irgendwo eben noch Freude und Spass und irgendwie eine gute Zeit als Return reinrechnest, du kannst das wie nicht irgendwie runterbrechen auf eine Zahl, aber dann merkst du vielleicht, hey, okay, ich verdiene zwar weniger damit, aber die Zeit ist so geil. Und ich meine, ich sage einfach, wenn du ein Unternehmen machst, niemand weiß, was passiert. Aber ich weiß, wie es für dich ist. Also, du hast finanzielle Ziele, du schaffst dort her und nachher hast du die Zahlenziele. Und in dem Moment, wo du sie erreicht hast, ist einfach so, okay, what's next? Also ich glaube, es ist nie so, dass du dann denkst, geil, und jetzt habe ich das geschafft, sondern du siehst ja schon Wochen und Monate vorher, wir werden es erreichen, wir kommen dorthin und es ist einfach nur noch so, okay, check. Und schon auf dem Weg dorthin hast du dein Ziel eigentlich wieder erhöht und sagst, ja, okay, das werde ich erreichen, also ist das Nächste da. Und wenn du nachher nur dem nachrennst, das macht dich nicht happy. Du bist vielleicht erfolgreich, von außen betrachtet, ja. Aber die Frage ist, wie kannst du den Prozess so gestalten, dass du eben, und wenn der Prozess so das vielleicht ein bisschen länger geht, ist ja geil, wenn dir der Prozess Spass macht, dann für dich lang geht.
Genau, das ist es, oder? Es ist, wie baust du es, dass der Prozess dir Spass macht? Weil, wenn du nur monetäre Ziele hast, dann ist es genau so, es gibt keine Erfüllung. Weil du einfach dann dort bist und bist so, okay, ja, jetzt müssen wir noch grösser werden. Und ich habe letztens ein Buch gelesen, wo wirklich auch einen fundamentalen Shift bei mir gegeben hat. Und das Buch hat geheißen Die with Zero. Stirb mit Null. Und das ist finanziell mit Null Franken. Mhm. Die Idee ist so, wie schaffst du, wenn du stirbst, dass du Null hast? Und dann passiert in der Schweiz und in vielen anderen Ländern, aber in der Schweiz ganz extrem, dann kommt zuerst mal Gegenreaktion. So, aber hast du blöd und weißt ja nicht, wenn du stirbst. Aber wenn man sich das anfängt zu überlegen und ein bisschen tiefer überlegen, ist es eben ein mega spannendes Prinzip. Das Erste, was er sagt, ist, oder die Leute sagen immer, ja, aber du hast ein Kind. Ja. Der Impact für das Finanzielle für deine Kinder ist am grössten. Im Schnitt bekommen die Leute das Erbe mit irgendwie 64.
Wow.
Mit 64 brauchen die wenigsten Leute noch Geld. Mit 64 die Kosten sind tief, nehmen dann in einem Alter zu, wo du am Arbeiten bist, Familie hast, dort kommt dann der Peak und nachher geht es wieder ab. Und alte Leute, die haben fast keine Kosten. Das ist wirklich, aber man hat Angst und denkt, ja, wenn man dann im Alter ist, muss man dann Geld haben. Aber man hat fast keine Kosten im Alter. Und das ist einfach in uns so tief in die Angst. Und wenn du sagst, okay, weißt du was, ich gebe meinen Kind, wenn ich Kind hätte, meine Kind, wenn sie den grössten Impact haben, wahrscheinlich ist es dumm, ihnen mit 18 ins Erbe zu geben, weil dann verballert es es für doofs. Aber irgendwo, wenn es schwierig wird, so zwischen 35 und 40, wo sie irgendwie Familie haben und so, dort hast du den grössten Impact. Wenn du irgendjemandem spenden willst, spend jetzt, spend kontinuierlich, nicht irgendwie am Schluss, wenn du weg bist, schau, dass es irgendwie einen Impact hat. Und nachher kannst du das so planen, dass du irgendwo einfach, machst du noch eine Reserve, aber dass du dann irgendwo plus minus bei null landest, wenn du gehst. Und wie geil wäre das, wenn du sagst, hey, ich habe akkumuliert, und jetzt geht es wieder raus und I enjoy the ride. Ich weiss noch nicht, ob ich es 100% so mache, aber ich habe den Gedankengang, habe ich mega geil gefunden.
Wer hat das Buch geschrieben?
Danke schön.
Ich werde das sicher auch für einen Link in den Show Notes, wer jetzt das Video schaut. Der Alan ist irgendwie, weil er am etwas schauen ist, gerade weg.
Ja, genau.
Aber kein Problem. Dann wird das verlinkt in den Shownotes oder wer das Video schaut, unterhalb vom Video, weil es klingt mega spannend. Kurze Geschichte noch dazu von mir, die mir gerade jetzt in den Kopf kam, ist wegen dem ganzen Geldthema. Ja, gestern Abend, ich schaue gerne die SRF-Sendung. Ganz kurz,
Bill Perkins, Die with Zero.
Jetzt bin ich zurück. Super. Ja. Ich schaue gerne die SRF-Sendung auf und davon. Auswanderer, oder?
Ja.
Und gestern Abend ist irgendwie die Ausstrahlung von einer Folge, so einer Spezialfolge. Die ist aber erste Ausstrahlung schon 2017, glaube ich. Aber heute war er war in der Schweiz Bodenleger, hat ein Unternehmen gehabt, immer gearbeitet, eigentlich auch sehr erfolgreich. Und irgendwann haben sie gemerkt, hey, es geht nicht mehr als Familie, wir müssen einen Cut machen und sind auf Australien ausgewandert. Dort hat er eigentlich zuerst auch wollen, wieder etwas aufbauen, hat aber nicht funktioniert und ist jetzt so wie vom Schweizer zum Australier geworden. Seine Frau ist Spanierin. Und dann hat er gesagt, das Krasse ist, er hat im Moment keinen festen Job, er arbeitet ein bisschen da, sie haben dort ein Häuschen und es geht immer auf. Und ich sagte, wenn Schweizer auf Besuch kommen, dann ist immer die Frage, wie kannst du nur? Also, und wie finanzierst du das? Und was verdienst du denn? Und wie geht denn das? Und er hat gesagt, egal wer auf Besuch kommt, das fragt niemand anders. Das fragt nur der Schweizer. Wenn irgendwie der Spanier kommt, sagt er, hey, wie gefällt es dir und ist es cool? Und das Geld ist überhaupt kein Thema. Und beim Schweizer ist das immer die erste Frage. Und das ist schon noch spannend, wie wir in der Schweiz konditioniert sind auf das.
So, ja. Ja, voll. Es hat ja auch positive Sachen, oder? Es ist ja nicht nur negativ, aber wenn man, ich glaube, das Wichtige ist, dass man es realisiert und dann nochmal sagt, hey, ist das wirklich das? Und wenn man dann sagt, ja, das ist es, ich will eigentlich die Sicherheit, das gefällt mir, aber dass man noch einmal hinterfragt und sagt, gibt es vielleicht auch einen Zwischenweg, wo man sagt, ja, ich habe eine Reserve, das ist okay, aber wenn ich die Reserve habe, dann kann ich Risiko eingehen. Und nicht die unendliche Akkumulation. Weil das ist das, was ich gemerkt habe bei Freunden von mir, die dann irgendwie erfolgreiche Startups verkauft haben. Hey, der hat, was ist es? Ja, noch grösser, noch mehr. Ich verstehe, wo das kommt, weil du bist einfach eben die Konditionierung. Aber wenn man dann kurz innehält und sagt, ist das wirklich? Oder macht man jetzt etwas komplett anderes?
Ja. Ich bin gerade abgelenkt, dein Handy hat gerade einen Daumen hoch gemacht. Was ist das bitte für eine Einblende?
Weißt du?
Es ist einfach so ein Bildschirm, der so wie in einer Sprechblase den Daumen hoch gemacht hat.
Ah, also ich glaube, wenn du es eben machst, dann erkennst du es.
Geil, okay, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Aber ja, ich bin voll bei dir. Musst dich einfach fragen und dann das Unternehmen meiner Meinung nach von Anfang an so aufbauen, weil eben ja, die allermeisten sind nicht einfach in dem Moment, wo sie viel Geld haben, nachher glücklich und es ist alles gut, sondern viele fallen dann eher in ein Loch und denken, und jetzt was? Ja, genau. Ob dann mehr vom Gleichen das Richtige ist, weiss ich nicht, aber das lassen wir jetzt mal stehen. Hey, ich will noch schnell darauf eingehen, man kann Shares kaufen von der Alan Frey Company, die sind eben tokenisiert, also das heisst, das Ganze funktioniert über Aktionariat.
Genau, richtig.
Und ist brutal einfach, also ein Schweizer Startup ebenfalls, und ich habe gesehen, eigentlich auf deiner Webseite kann ich quasi gerade sagen, ich kaufe jetzt Anteil an der Alan Frey Company. Im Moment ist der Preis eben 1,42, kann ich sehen. Wie viele Shares gibt es?
Es gibt 10,5 Millionen Shares, wo der aktuelle Gesamtwert von der Firma ist irgendwo, also das macht eine Valuation von 1,4 mal 10,5. Hey. Also es sind 10,5 Millionen Shares, die es gibt und 500'000 verkaufe.
Und die, also 10 Millionen behaltest und 500'000?
Ja, genau. Weil ich gesagt habe, die Idee dahinter ist, als ich Amorana gegründet habe, hat mein Bruder nicht partizipieren können. Oder? Weil das Minimum-Ticket war irgendwie 40'000 Stutz bei Amorana. Mhm. Und mein Bruder hat nicht einfach sagen, ja, hey, schau, ich gebe 40'000 Stutz und wenn es funktioniert, super, und wenn es nicht funktioniert, ja, sorry. Mein Bruder, der Family, hat nicht einfach sagen, ja, dann mache ich jetzt zusammen. Mhm. Und ich habe dann so daran gedacht, hey, wenn ich wieder etwas mache, will ich es ermöglichen, dass Freunde von mir einfach partizipieren können. Einfach so schnell wie möglich. Und dann habe ich das mit Aktionariat gesehen und jetzt kannst du eben, wie du es gesagt hast, bei Aktionariat, du kaufst eine Aktie und du hast dann einen Token, der gebunden ist an deine Aktie und Aktien gebunden an Token, durch das ist er handelbar. Und das Geile ist, ich stelle auch Liquidität zur Verfügung, das heisst, du kannst ihn praktisch zu jedem Zeitpunkt dann wieder verkaufen. Du kannst sagen, hey, weißt du, ich brauche die 500 Stutz, ich verkaufe es wieder. Und das ist ein anderes Modell, als wir es bei Amorana gemacht haben. So grosse Tickets nehmen, dann irgendwie 10 Jahre lang offen und dann funktioniert es. Dann habe ich mir gesagt, ey, weißt du was, ich tokenisiere es, du kannst die Aktie kaufen, du hast keinen Bock mehr, du verkaufst sie wieder.
Und, je nach Preis, halt
das bekommst. Das ist das Modell. Je nach Preis, also es gibt einfach den Preis, der da drin ist und zu dem Preis kannst du es jetzt, ich habe immer etwa 10% von dem aufgenommen wird in Liquidität. Das heisst, du kannst es jetzt zu dem Preis, der dort ist, kannst es verkaufen.
wie entsteht der Preis? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, eine Börse an sich ist Angebot Nachfrage, es ist natürlich eben bei einer grösseren Liquidität ist es einfacher, aber ich gehe jetzt davon aus, du hast eher noch eine sehr geringe Liquidität in deinem Fall. Und wenn ich jetzt einfach darf ganz böse aufrechnen, ich meine, eben, dann bist du irgendwie bei fast 15 Millionen Valuation im Moment. Für das, also die Valuation ist für das, was heute die Firma macht, ja riesig.
Ja.
Aber ich habe mal einen Post gesehen von dir, dass du wie sagst, hey, wenn du da eigentlich so einen Share kaufst, kaufst du quasi wie einen Teil von meiner Person, weil sie heisst ja sogar Alan Frey Company.
Ja, okay.
Und das ist so, gefühlt das, was du in Zukunft willst machen, gehört alles in die Firma rein. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Genau, also ich habe kein anderes Projekt. Ich bin nicht irgendwo noch immer, also ich habe mein Startup Investments, aber ich mache nicht ein anderes Projekt, ich mache nicht eine andere Firma. Auch das ganze Olympia-Thema, all das, das kommt dort rein. Oder das, der ganze Content kommt dort rein. Und ich mache nur das. Und ich habe es vorne gesagt, ich habe die Firma so gebaut, dass ich sie für die nächsten 20, 30 Jahre machen kann. Und das ist eben ein Unterschied. Ich baue nicht, ich komme nicht und sage, ich mache eine Firma und mache sie in den ersten 5 oder 6 Jahren und versuche sie dann zu verkaufen, weil die Leute können partizipieren über die nächsten 20 bis 30 Jahre. Jetzt kann man sagen, ja, bringt das der Alan an, eine grosse Geschichte zu machen? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber was ich kann garantieren kann, ist, dass ich das einfach, dass ich das mache und nichts anderes mache und Vollgas gebe bei dem. Und weil ich so Freude habe an dem Ding selber. Wenn ich jetzt irgendwie ein Fintech-Startup gemacht hätte und gesagt, hey, jetzt mache ich das. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gesagt hätte, hey, ja, das ist, das funktioniert oder funktioniert nicht. Und das Modell, das ich eben habe, ist eben so ein spannendes Modell. Wir haben es vorhin kurz erwähnt mit Mr. Beast, oder? Mr. Beast hat seinen Jockey gemacht. Aber vorne hat er seinen Beast Burger gemacht und der ist voll in die Hose gegangen. Schlechte Reviews kam mit dem Partner, der es gemacht hat, ist voll in die Hose gegangen. Jetzt, wenn ich komme und sage, hey, ich bin der Alan Frey, ich mache Burgerbuden auf. Und die Burgerbude funktioniert nicht. Jetzt hat es mir so ein Ding
gegeben. Jawohl.
Und die Burgerbude funktioniert nicht, dann ist die Firma weg. Fertig. Burgerbude hat nicht funktioniert. Aber bei dem Modell, das ich habe, wo ich Content produziere, wo ich mehr, wo ich eine größere Community aufbaue, kann ich sagen, okay, hey, lass uns den Burger probieren. Hat nicht funktioniert? Okay, geht nicht. Hey, lass uns die Jacke probieren. Hey, die hat funktioniert. Das heisst, du hast durch das Modell, dass ich es an mich binde, muss ich nicht sofort einen Erfolg haben mit dem Produkt,
okay,
sondern ich kann einfach weiter einfach meinen Content kreieren und die Community grösser machen. Und umso grösser die Community ist, umso mehr Wert hat es. Weil irgendetwas werden wir finden, wo ich kann produzieren und gerne habe und die Community auch gut findet. Und durch das kannst du, das ist das andere Modell, dass du nicht einfach, es ist nicht binär. Mhm.
Ja, es ist nicht eine Idee, wenn sie funktioniert, also ist gut, wenn genau, sie nicht funktioniert, der Speck, sondern ja, es sind genau quasi alle Ideen, die dir in den nächsten 20, 30 Jahren noch kommen, wo man wie drin investieren mit dem. Und trotzdem, genau, wie hat denn so eine erste Bewertung von dem stattgefunden und wie ja, findet das heute oder wie funktioniert die ja, Preisfindung heute?
Hey, look, erste Bewertung ist so in Dings. Es ist einfach raus und sagst, okay, schaut so und so viel. Und das Schöne ist ja, es muss ja niemand. Wenn jemand sagt, hey, ich glaube nicht dran, sagst du einfach, hey, nein, kaufe ich nicht. Hey. Das heisst, die erste Bewertung habe ich einfach gesagt, look, das ist ein Preis, wo ich überzeugt bin, dass ich das über die nächsten Jahre anbringe. Da bin ich sicher, dass ich das schaffe. Weil ich einfach weiss, wie die Metriken,
ja,
weil ich mir die angeschaut habe, habe das ins Exceliert und gesagt, okay, das sind die Metriken. By the way, bei jedem Startup findet die genau gleich statt. Man probiert sie einfach zu binden an, zum Beispiel an Umsatz oder an Gewinn, aber am Schluss vom Tag machst du auch so und sagst, ja, kauft jemand oder kauft jemand nicht. Also ja, im Prinzip ist das Gleiche. Nachher, was passiert bei Aktionariat, ist, dass es aufgrund, wenn eine Aktie gekauft wird, geht die Aktie und behaftet mich nicht auf den inkrementellen Schritt, weil der ist irgendwie 0,00035 pro Aktie geht er rauf. Aber wenn sie verkauft wird, geht die Aktie um 0,00035 dann runter. Also das heisst, umso mehr Leute kaufen, umso mehr geht die Aktie rauf. Und umso mehr Leute sie verkaufen, umso mehr geht die Aktie runter. Also das ist das Prinzip. Du kannst dort dann einfach den inkrementellen Wert erhöhen, den du dort machst. Aktionariat ist dran, auch anzubinden, durch das, dass sie tokenisiert ist, an andere, modernere Börsen oder auch an irgendwelche Plattformen. Es kann sein, dass in Zukunft du über Coinbase oder über Swissquote kannst die Aktie kaufen, weil sie ja dort angebunden sind. Das ist so die Vision, die sie haben. Das geht sicher noch einen Moment, aber dann hast du natürlich eine ganz andere Bild. Jetzt ist ich gehe an und sage, hey, das ist meine Schätzung, das ist die inkrementelle Erhöhung und die Person kann zu jedem Zeitpunkt sagen, ich sehe es nicht, ich kaufe nicht. Und, das ist der Unterschied zu anderen Startups, die Person kann zu jedem Zeitpunkt sagen, hey, ich sehe es nicht, ich verkaufe es.
Was gibt es trotzdem, ich überlege jetzt für meine persönliche Investmententscheidung und vielleicht überlegt sich das der eine oder andere, wenn du was hast für Zahlen, die du kannst nennen kannst, oder was, du hast gesagt, du hast einen Teil von deinem Geld auch genommen und ja in das Startup investiert, also das heisst, da ist irgendein Kapital drin. Wie viel hast du da mal investiert? Was gibt es irgendwie eben, so das Excel, wo du gesagt hast, wo du mal ausgerechnet hast, gibt es das noch einmal, dass man sich selber kann ein Bild machen davon, ja, glaube ich an das oder nicht?
Ja. Also ich habe als erstes habe ich etwa 250'000 investiert. Das ist so ein Initial, wo ich gegeben habe und gesagt habe, hey, da investiere ich. Dann zwischenzeitlich sind es etwa rund 100 Aktionäre, die auch nochmal etwa fast gleich viel investiert haben. Ein bisschen mehr. Natürlich hat man laufende Kosten und so, aber das ist das, wo nochmal zusätzlich investiert worden ist. Mein Plan ist, dass ich gesagt habe, ich will eine globale Geschichte das mal bauen. Ich will nicht eine nationale Geschichte, wie ich mit Amorana gebaut habe, sondern ich will eine grosse internationale Geschichte bauen. Wir haben es im Vorgespräch haben wir es kurz erwähnt. Meine Hauptmetrik ist Newsletter Subscribers. Weil mit jedem Newsletter Subscriber, ich habe eine Öffnungsrate von so rund 70-80%. Und jeder Newsletter Subscriber, den ich habe, kann ich meinen Podcast, meine Events, meine Produkte dann aufzeigen. Ich habe drei Kanäle, wo ich wahrscheinlich wird Geld verdienen in Zukunft. Der erste Kanal ist über Werbung, wo du als Content Creator bekommst du einfach Werbung, Sponsoring Werbung. Das ist eine Möglichkeit, oder? Wir kennen beide den Tim Ferriss, den Podcaster. Der verlangt pro Folge, die er hat, pro Werbung 100'000, weil er irgendwie x Millionen erreicht. Der zweite Teil, der dort ist über Produktverkauf. Ich weiss noch nicht, wie viel das ich dort verkaufen kann, aber der Markt rund um Functional Wear, Mammut, Patagonia, all das, das ist riesig, riesig. Und ich mache aber nicht die Nische Outdoor, sondern ich mache die Nische Urban. Gibt es noch nicht so viel, aber so Akterix geht in die Richtung. Und der dritte Teil ist, ich mache mehr und mehr, weil ich auch die Community auch gerne physisch sehe, ich mache mehr und mehr Events, ich habe meine eigene Konferenz, wo ich dran bin. Die sind alle die machen noch kein Geld, die sind plus minus break-even. Das heisst, zum lange Rede, kurzer Sinn, die Firma macht jetzt noch kein Geld, nicht viel. Es ist nicht break-even. Darum investiere ich darin. Aber das Schöne ist, und das ist ähnlich wie bei Amorana, sobald die Metrik von Newsletter-Subscribers und Followers halt gross wird, dann kippt es extrem schnell, weil meine Firma auch, ich kann die auch klein halten, ich habe nicht grosse Kosten, ich habe kein Büro, ich mache alles komplett remote. Meine Mitarbeitenden können wir das, den Prozess so aufbauen, dass wir viel mehr eine grössere Community können abgreifen und mehr Content produzieren. Das heisst, jetzt ist Investitionsphase, die geht wahrscheinlich noch etwa 4-5 Jahre und dann dreht es so in 4-5 Jahren. Hey, es hat eine mega schlechte Antwort gegeben. Ich habe 250'000 investiert, nochmal so viel ist reingekommen. Ich glaube, dass das Ding in 10 Jahren 50 Millionen Umsatz wird machen.
Also ich glaube, du hast mir nicht eine schlechte Antwort gegeben. sondern im Gegenteil, du hast schon erklärt, was es ist. Kann man noch jemand etwas nachlesen? Gibt es so Zahlen oder ist es wirklich, ich vertraue dir als Person, darum investiere ich und ich glaube, du erreichst das? Oder eben, ich meine, wenn du in ein Startup investierst, dann hast du natürlich Businessplan und weiss ich nicht was und Pitch-Decks, die du kannst anschauen kannst und du hast so Investorenfragen, die du stellen kannst. Wie funktioniert es bei dir?
Also in erster Linie ist es ein Vertrauen in mich. Das kann man nicht wegreden. Das ist aber auch bei den anderen Startups so. Ich weiss, bei Amaran haben wir einen Businessplan geschrieben, den haben wir nie mehr angeschaut.
Ja.
Den haben wir nicht einmal mehr angeschaut. Also am Schluss ist es, und die Leute müssen das, auch wenn sie jetzt unabhängig, ob man bei mir mitmacht oder nicht, wenn du in ein Startup eingehst, ist es nur die Leute. Nicht anders. Ein gutes Team kann in einem mittelklassigen Markt bestehen. Ein schlechtes Team kann in einem guten Markt nicht bestehen. Das muss man sich bewusst sein. Bei mir ist es folgendermaßen. Also du kannst auf allenfrey.com/investor kannst alles nachlesen, kannst meine Gedanken nachlesen. Was ich würde machen, ich werde das Prinzip anwenden, das sehr transparent ist. Das heisst, ich werde auch Abschluss transparent public machen. Ich will das Prinzip machen, das heisst Building Public. Das heisst, ich werde alles rauslassen. Ich habe die Statuten als NFT, wo du kannst, nachschauen kannst. Ich werde voraussichtlich auch den ganzen Abschluss als NFT aufladen, dass du kannst nachschauen kannst. Ich werde Investor Calls machen, wo ich einfach alle Fragen wird so gut wie möglich beantworten. Aber was ich nicht wird machen, ist Pitch Decks und Excel Business Plan, weil das sind, ich nutze die Zeit, um mein Produkt einzutun. Und das ist das Privileg, das ich habe. Oder wenn niemand mitmacht, I don't care. Ich mache es auch selbst. Yeah. Und das ist das, was ich anders mache als die meisten. Ich komme nicht raus und sage, hey, das ist ein Pitch-Deck, schau das an. Und hoffentlich und mache ich mit. Sondern ich sage, hey, schau, ich bin radikal transparent. Ich erzähle, wie ich es mache. Wenn du mitmachen willst, mach mit. Wenn du nicht mitmachen willst, no worries. Don't do it. Wenn du nicht sicher bist, mach es lieber nicht. Ich gehe das Prinzip Transparenz und Dokumentieren statt einen Businessplan machen und dann mich irgendwie versuchen, an dem nachzuhauen.
Ja, und also wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist nicht so. Bei einem normalen Startup ist es so, ich hole jetzt Geld rein, weil ich es brauche. Ich muss das Geld zum Wachsen. Das brauchst du nicht, das haben wir gewusst oder haben wir erfahren. Du hast genug. Du machst es einfach, weil du es geil findest. Und weil du irgendwie auch sagst, hey, du möchtest Leute daran können beteiligen, dass die davon profitieren und natürlich auch eben irgendwie durch das eine Community aufbauen von Leuten, die natürlich die Sachen kaufen, wenn dabei bleiben und das geil finden und halt durch das beteiligt sie daran noch näher dabei sind.
Richtig. Also die altruistische Variante ist, mein Bruder kann mitmachen. Endlich kann der mitmachen. Aber wenn jemand sagt, ja, das ist altruistisch, würde ich dieser Person nicht glauben. Das ist so, ja, wieso, hä? Ja, komisch. Es hat eine sehr wirtschaftliche Komponente dahinter. Das Schöne ist, dass das einfach Hand in Hand geht. Und das Wirtschaftliche ist, jetzt stell dir mal vor, ich produziere Jacke und ich schicke dir die Jacke und du bist Mitaktionär. Was machst du?
Ich verkaufe sie allen.
Du bist für Feedback. Du sagst zuerst, Alan, das und das ist nicht gut. Und dann habe ich Informationen von dir. Wenn du nicht Aktionär bist, sagst du, scheiße Jacke, okay, fuck it. Wenn du Aktionär bist, sagst du, das und das ist nicht gut an der Jacke, könnt ihr das verbessern? Nachher, wenn ich das verbessert habe und ein neues Upgrade habe, du hast die Jacke und du sagst, hey, jetzt ist sie geil. Ja, was machst du? Du sagst allen Leuten, hey, das ist die geilste fucking Jacke. Und du hast Incentives als Mitteilhaber. Und ein Beispiel, das ich immer mache, das ich absolut genial finde, dass das jetzt heute möglich ist. Stell dir vor, du bist in den 70er Jahren bist du Rock-Fan gewesen. Du bist irgendwo in Wisconsin gewesen und hast dort eine junge Rockband gesehen und sagst, ey, geile Rockband. Und nachher stellt sich heraus, die Rockband heisst Metallica. Und du sagst, ey, die haben wirklich Talent. Und nachher, was kannst du machen? Am Schluss vom Konzert kannst du ein paar T-Shirts kaufen, Merchandise. Und nachher, 50 Jahre später, kannst du allen Leuten sagen, hey, ich kenne Metallica seit 50 Jahren, das ist ein T-Shirt von Wisconsin, das ist eines von ihren ersten Konzerten. Ja, geil. Geil, aber Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest bitte mit dem T-Shirt-Kauf einen kleinen Anteil von Metallica bekommen. Und hättest können partizipieren mit Metallica. Das Modell ist für mich absolut mindblowing. Mhm.
Gern. Ich wollte eigentlich noch über zwei Sachen mit dir reden. Also eben jeder soll seine, ja, sich seine Meinung bilden und auf der Alan Frey Webseite findet man das natürlich auch verlinkt, wenn man investieren will. Und einmal auch die Reise mitverfolgen. Aber ich denke auch immer so, hey, du kannst eben für 10 Franken kannst irgendwie 7 Aktien kaufen oder so und dann bist du irgendwie dabei und kannst die Reise verfolgen. Es muss ja nicht eine grosse Investition sein, sondern
Nein, gar nicht.
Kleine Verbindung. Ich habe noch eigentlich zwei Punkte, die ich mit dir möchte darüber reden. Fast drei. Erste, ich habe gehört, du hast vorhin gesagt, du wohnst in einer Wohnung zu Miet. Wie aus dem letzten Interview hast, ja, du im Hotel gelebt. Du bist auch, ja, sehr bekannt gewesen, als Minimalist. Und, ja, und jetzt einfach so meine Frage, wie sieht das heute aus? Ist das immer noch extrem oder hat sich das ein bisschen verändert? Warum nicht mehr in einem Hotel, warum, ja, in einer Wohnung?
Ja, ja, also wieso nicht mehr in einem Hotel? Weil ich mit meiner damaligen Freundin, jetzt leider Ex-Freundin, haben wir gesagt, wir ziehen zusammen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie ins Hotel will. Dann hat sie Nein gesagt. Und nachher haben wir gesagt, wir gehen in eine Wohnung. Und dann haben wir die Wohnung zusammen eingerichtet. Sie hat dann auch gesagt, du kannst nicht allen Leuten sagen, dass die Teller mir gehören und nicht, also ihr gehören und nicht mir. Darum habe ich dann gemerkt, hey, Minimalismus war mega schön gewesen, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich sich auch gehen lassen. Jetzt ist das okay gewesen. Und das habe ich fast 20 Jahre gemacht und jetzt kann ich es gehen lassen. Weiss aber nicht, dass ich jetzt im Überfluss lebe. Ich habe immer noch sehr, sehr wenig Sachen. Aber wir sind jetzt in einer Wohnung und sie wird jetzt bald ausziehen da und ich habe gesagt, hey, ich bin eigentlich noch in sich, bleib da, aber es ist nicht irgendwie im Überfluss. Also es ist immer noch sehr, sehr wenig. Aber jetzt in einer Wohnung. Okay. Darum, so ist das entstanden.
Ich meine, vorher im Minimalismus, wenn du im Hotel lebst, ist es ja natürlich einfach so, dass du brauchst ja dann brutal viele Sachen, die du halt einfach nicht besitzt, oder? Und darum kannst du ja sagen, du, ja, hast mega, genau, wenig Gegenstände, aber das heisst ja nicht, dass du, genau, alles andere nicht brauchst, sondern du hast es halt einfach irgendwo nur gemietet in dem Sinn. Aber spannend, richtig, okay. Und jetzt noch Lifehacks. Du sagst eben, du bist so, du möchtest eine Community von Optimierer aufbauen und das Erste mit all diesen Sachen, die bei dir steht im LinkedIn, ist nicht Unternehmer oder Content Creator oder was auch immer, sondern es ist Lifehacker.
Ja.
Was sind die drei grössten Lifehacks von deiner Seite, die du jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern vom Podcast kannst mit auf den Weg geben, wo sie mit weniger mehr können machen?
Ja. Also. Es müssen ja auch möglichst konkrete Sachen sein. Lass mich ganz kurz überlegen, was ich dort habe. Also, der grösste Lifehack, wenn es. Nein, ich glaube, es ist ein bisschen hochgegriffen mit grössten Lifehacks. Fangen wir mit sehr konkreten Sachen an, wo mir helfen. Das erste ist, ich tue nur mit Handgepäck reisen. Ich kann keine Koffer mehr, die ich aufgebe. Weil das macht das Reisen einfach massiv viel einfacher, weil man hat immer alles dabei. Wenn man aber sagt, man tut mit Koffer reisen, weil das nicht anders geht, dann mach einen AirTag in deinen Koffer rein und wenn du ankommst am Flughafen, klick dort drauf und schau, ob der AirTag am Flughafen ist oder nicht. Das hilft mega, weil du siehst, weil wir zum Beispiel unsere Pässe müssen mitnehmen von Kanada und die haben wir nicht können ins Handgepäck und wenn du einen AirTag dort drin hast, dann siehst du halt, ist der Besse auch angekommen oder nicht? Oder ist nicht angekommen, ist er noch in London gewesen.
Dann hast du aber vom Flughafen gehen, hast nicht 7 Stunden gewartet und nachher,
genau,
geschaut und gemacht.
Genau, ja, du hast gewusst, er ist nicht gekommen, er ist nicht da, kannst du gleich dahin gehen. Beim Reisen gibt es einen anderen, noch einen kleinen, einen konkreten und ich mache nachher noch einen grösseren Lifehack, den ich für mich habe. Aber ein anderer, den ich mega geil finde, ist, wenn du fliegst und an den Flughafen Zürich gehst, kannst du auf die Flughafen Zürich-Seite gehen, kannst deinen Flug dort angehen, also du fliegst am nächsten Tag, und dann kannst du dort anwählen, informieren über WhatsApp, und du bekommst alle Informationen via WhatsApp, welches Gate das ist, Verspätung, alles via Push-Nachricht auf WhatsApp. So geil, es macht das Leben so viel einfacher, es zeigt, wie lange das hast du beim Anstehen, für Sicherheitskontrolle, an welchem Gate das ist, wenn es Verspätung ist, Und es macht das Leben so viel einfacher, wenn du irgendwie am Reisen bist. Dann mache ich immer am Abend vorne, gehe ich da drauf und mache die Dinge. Das sind so konkrete kleine Sachen. Wo ich die grössten Lifehacks für mich entdeckt habe, ist, und ich weiss nicht, wieso das Universum so funktioniert, aber wenn du vollen Fokus auf etwas hast und nicht und nein nicht als eine Antwort nimmst, things fall into place. Ich bin Anfang Jahr, habe ich gesagt, ich gehe an die Olympiade und es hat so viele Probleme auf dem Weg gegeben. Und zu realisieren, dass die Probleme nichts anders sind als Unterscheidung zwischen den Leuten, die es wirklich wollen und den Leuten, die es nicht wollen. Es ist nur das. Jedes Problem, das kommt, ist nur die Unterscheidung. Willst du es oder willst du es nicht? Und das zu realisieren, dass das Problem die Fragestellung ist, ist für mich der ultimative Lifehack. Weil ich dann einfach weiss, okay, das Problem kommt und ich stelle mir die Frage, will ich es oder will ich es nicht? Und wenn du sagst, ich will es, dann findest du eine Lösung für das. Und es ist faszinierend für mich, wie du einfach sagst, nein, ich mache das jetzt. Ich nehme das, dieses Nein nehme ich nicht als Antwort. Ich mache es. Ich probiere es. Vielleicht nicht auf dem Weg, wo ich jetzt da kann, aber auf einem anderen und ich schaffe es. Und das ist so für mich, du kannst irgendwie wie. Es ist wirklich so alles möglich.
Ja, ich glaube, also, was ich probiere, ist mir einfach die, weil es nicht irgendwie ein Problem ist, sondern so schnell wie möglich mir selber dann die Frage zu stellen, wie geht es trotzdem? Mhm. Oder? Also, ja. Einfach irgendwie nicht auf dem Nein rumrühren, sondern okay, und das kann auch sein, etwas funktioniert nicht. Gut. Das heisst, wie geht es trotzdem? Und wenn du dir selber die Frage stellst, fängt dein Hirn automatisch an, irgendwie probieren, Lösungen zu finden. Also, das ist ja so krass, und das, man sagt irgendwie, du bist erfolgreich, weil die Fragen gut sind, die du dir selber stellst, oder irgendwie so. Und das ist so krass, wo wirklich wie so kleine Gedankenwechsel von etwas einfach nachher kann entstehen, das geht nicht heute und morgen, aber einfach so, okay, wie bringe ich das an? Wie muss ich es machen?
Wie bringe ich es an? Und als Spiel gesehen, okay, das geht nicht, der Weg geht nicht. Finden wir einen anderen Weg. Aber wir wollen dort hin. Es spielt keine Rolle, wie wir dort hingehen. Voll. Ich kann unterschreiben.
Also ich bin mega gespannt, ob dann irgendwie, eben, vielleicht merkst du ja, okay, du hast irgendwie für die Schweiz keine Chance, an eine Olympiade zu kommen. Für da bist du spät, dann einfach mit 40 noch anfangen, geht nicht. Wie schaffe ich es dann? Okay, ich muss über die Philippinen gehen. Welche Sportart? Jetzt ist es mal Girling. Hey, jetzt probierst du es probieren. Wenn du es nicht schaffst, bin ich gespannt, was die nächste Frage ist. Und vielleicht bist du mit 60 im Bogenschiessen oder so, trotzdem noch nehmen.
Es ist genau das. Ja. Es ist genau die Zielsetzung, ist einfach an Olympia einzulaufen in das Stadion. Ich weiss nicht wie, aber einfach einlaufen in das Stadion. Und du musst nicht wissen, das ist schön, du musst nicht wissen, wie. Du musst einfach das Ziel haben und dann laufst einfach los und machst.
Ich hätte noch so viel zu besprechen mit dir, aber das ist ein perfektes Schlusswort gewesen, lauf los und mach. Und darum sage ich dir, Alan, merci vielmals für deine Zeit, dass du nochmal da gewesen bist. Ich freue mich auf das nächste Interview, wo irgendwann wird kommen, bin ich mir sicher. Ja. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Tag.
Danke vielmals und hey, keep up the great work. Grossartiger Podcast.
Danke vielmals. Mach's gut, ciao, ciao.
Tschüss.
Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Deis Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.